Der Arbeitsmarkt ist ein ganz besonderer Markt. Der Arbeitsmarkt ist ein sehr unvollkommener Markt. Es gibt viele und gravierende Informationsprobleme auf dem Arbeitsmarkt. Und diese Informationsprobleme führen eben dazu, dass der Markt nicht so funktioniert wie eine Börse oder wie ein sonstiger Produktmarkt. Es kommt noch dazu, dass am Arbeitsmarkt auch gewisse Machtphänomene eine Rolle spielen, also Marktmacht.
Es ist weniger die Debatte, dass die Technologien unsere Beschäftigung so massiv abbauen könnte, sondern es ist eher die Debatte, wie schaffen wir es, die Qualifikationen, die dieser Arbeitsmarkt braucht, auch zur Verfügung zu stellen.
Arbeit und Technik, Mensch und Markt. 5 Jahrzehnte Arbeitsmarktforschung von Klaus Boffo.
Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter.
Die Beilage der Illustrierten Stern vom 28. Juni 1970 zeigt auf dem Titelbild eine verträumt blickende junge Frau mit langem blondem Haar, nackt, wie damals auf Titelbildern üblich. Daneben der Hinweis auf 44 Extraseiten zu einem Thema fast so aufregend wie Sex.
Berufe in Deutschland. Welche Chancen haben Sie?
44 Seiten über Menschen und ihren Beruf. Vom Architekten bis zum Zimmerer, von der Kindergärtnerin bis zur Wirtschaftsleiterin, so hießen damals typische Frauenberufe. Schon anno 1970, so stellt der heutige Leser fest, machte sich die arbeitende Bevölkerung Sorgen um ihre Zukunft.
Seit Jahren macht die Angstvorstellung die Runde, dass jeder von uns im Lauf seines Lebens mindestens dreimal seinen Beruf wechseln müsse, weil die Welt und Technik und die Wissenschaft sich immer schneller verändern. Das ganze Gerede ist Unsinn. Der Tag wird nicht kommen, an dem wir unser ganzes Wissen in den Abfalleimer werfen müssen. Diese Angst können wir uns schenken.
Und woher wusste die Illustrierte das im Jahr 1970 so sicher? Der Stern stützte sein Dossier auf Erkenntnisse, die damals ganz neu waren. Erkenntnisse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. In diesen Tagen, im Frühjahr 2017, feiert das IAB sein 50-jähriges Bestehen. Als wissenschaftliche Einrichtung der damaligen Bundesanstalt für Arbeit hatte das Institut im April 1967 begonnen, die Welt der Werktätigen wissenschaftlich zu durchleuchten. Berufswahl und Weiterbildung sollten nicht mehr dem Zufall überlassen bleiben, die Suchprozesse auf dem Arbeitsmarkt erleichtert werden und nicht zuletzt sollten Arbeitsverwaltung und Politik von den Erkenntnissen der Forscher profitieren.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
Rückblende ins Jahr 1966. Nach 1,5 Jahrzehnten des stürmischen Aufschwungs verzeichnet die deutsche Wirtschaft erstmals eine Rezession. In Bonn übernimmt eine große Koalition das Ruder und steuert kräftig um. Konzertierte Aktion nennt sich das Projekt, Unternehmerverbände und Gewerkschaften am runden Tisch auf gemeinsames Handeln zu verpflichten.
Die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik wird in der nächsten Zeit weiter harte Bewährungsproben zu bestehen haben.
So Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, SPD, 1967.
Um die Probleme zu lösen, brauchen wir ein Gesetz, das sich auf der Höhe der Zeit befindet.
Gemeint war das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, mit dem sich die Bundesregierung auf wirtschafts- und finanzpolitische Zielmarken verpflichtete. 2 Jahre später bekam die Bundesanstalt für Arbeit eine neue Rechtsgrundlage, das Arbeitsförderungsgesetz. Mit den richtigen, den modernen Steuerungsinstrumenten, so glaubte man damals, werde es gelingen, Wohlstand für alle zu schaffen. Von diesem technokratischen Optimismus war die Entstehungszeit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geprägt. Aber auch von einer gewissen Zukunftsangst, die heute so aktuell ist wie 1967.
Damals ging es um die Befürchtung, dass die technische Entwicklung dazu führt, dass Vollbeschäftigung nicht mehr möglich sein würde. Und diese Befürchtung ist heute wieder ganz aktuell. Man kann sogar ja sagen, dass über die Jahrzehnte sich das durchgezogen hat. Diese Befürchtung war im Hintergrund immer da.
Professor Joachim Möller, seit rund 10 Jahren Direktor des IAB, sieht eine auffallende Kontinuität in der öffentlichen Debatte zum Thema Arbeitsmarkt. Dabei haben sich die einzelnen Themen über die 5 Jahrzehnte hin durchaus gewandelt. Forschte man einst zur Frage, ob groß angelegte staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hilfreich sind oder nicht, so befasst sich das IAB heute mit den Wirkungen des Mindestlohns oder der Zuwanderung. An Fragestellungen fehlt es den Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlern in Nürnberg nicht. Sie evaluieren die Arbeit der Arbeitsagenturen, der Bundesregierung oder dem Bundestag liefern sie empirisches Material als Grundlage für Gesetzesänderungen. Auch in die Frühjahrs- und Herbstgutachten der sogenannten 5 Weisen fließen IAB-Daten und Prognosen ein. Professor Möller hat sein Büro in unmittelbarer Nähe der Zentrale der heutigen Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Auf deren gesamten Datenschatz können die Arbeitsmarktforscher direkt zugreifen. Daten, die es ermöglichen, den genauen beruflichen Lebensweg von Millionen von Menschen zu rekonstruieren und nach bestimmten Kriterien zu durchforsten.
Jede Person, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt wird, ist ja in diesem Sozialsystem erfasst. Die Verdienste, Beruf, Alter, Ausbildung, solche Daten sind da vorhanden. Und natürlich ist das ein hochsensibler Bereich. Wir werden immer nur in einer anonymisierten Form diese Dinge auswerten. Aber den Zugriff auf diese Daten zu haben, ist ein besonderes Privileg. Und da können wir sehr stolz sein, dass das so gut geklappt hat.
Mit den anonymisierten Datensätzen aus Nürnberg arbeiten mittlerweile auch viele andere Sozial- und Wirtschaftsforscher, sogar an britischen und US-amerikanischen Universitäten. Das IAB selbst hat in den 5 Jahrzehnten seines Bestehens immer wieder Ergebnisse präsentieren können, die aufhorchen ließen. Da verglich man zum Beispiel die Berufsbiografien von Menschen, die mitten in den Bombennächten des Jahres 1944 geboren wurden, mit denen von Gleichaltrigen, deren erste Lebensmonate nicht von solchen Traumata geprägt waren. Ergebnis?
Personen, die damals in diesen Krisenmonaten geboren sind, haben deutlich niedrigere Karrierechancen, haben höhere Arbeitslosigkeit im Erwerbsleben und so weiter. Also, weil wir eine große Zahl von Beobachtungen haben, sind diese Effekte eben auch sehr, sehr klar identifizierbar.
Ein anderes, weit aktuelleres Beispiel, Jugendarbeitslosigkeit. Ist sie nur ein vorübergehendes Problem beim Einstieg ins Erwerbsleben oder verursacht sie Spätfolgen, die ein Leben lang nachwirken?
Wir haben herausgefunden, dass jemand, der mit Arbeitslosigkeit am Beginn des Erwerbslebens einsteigt, dass der eine Hypothek über sein ganzes Erwerbsleben mit sich schleppt. Jugendarbeitslosigkeit ist etwas, was man ganz dringend und mit aller Macht bekämpfen muss. Deswegen ist, glaube ich, das, was in den Krisenländern Europas passiert mit der hohen Jugendarbeitslosigkeit, etwas sehr, sehr gesellschaftlich Bedenkliches, weil damit diese Hypothek aufgebaut wird, die noch lange, lange nachwirkt.
Nicht immer, aber doch sehr oft finden die Empfehlungen der Nürnberger Arbeitsmarktforscher Gehör bei Politik und Verwaltung. In einem Fall aber, Mitte der 90er Jahre, standen die Wissenschaftler aus Nürnberg mit ihrem Beitrag zur politischen Debatte letztlich auf verlorenem Posten.
4 Millionen Arbeitslose, das ist inakzeptabel. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich weiß, da gibt es Spott, haben wir Arbeitgeber, Gewerkschaften und Bundesregierung uns gegenseitig versprochen, dass wir bis zum Jahr 2000 die Zahl der Arbeitslosen halbieren wollen.
Bundeskanzler Helmut Kohl 1996 vor den Delegierten eines CDU-Parteitags. Die Halbierung der Arbeitslosenzahl innerhalb von 4 bis 5 Jahren, war dieses Ziel überhaupt realistisch? Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung warfen die Wissenschaftler ihre Rechenmaschine an. Aus Zahlenreihen, die die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland über lange Zeiträume hinweg abbildeten, versuchte man ein Modell zu entwickeln, das es ermöglichte, unterschiedliche Varianten der zukünftigen Entwicklung vorherzusagen, je nachdem, welche Maßnahmen Politik und Tarifparteien ergreifen würden. Es war ein sehr anspruchsvolles, sehr komplexes Rechenmodell, erinnert sich Gerd Zika, der damals dabei war.
Handelsgeschehen, Warengeschehen, Exporte, Importe, die unterschiedlichen Branchen muss man betrachten. Das verarbeitende Gewerbe hat ein anderes Verhalten als das Dienstleistungsgewerbe. Und ich glaube damals, nagen Sie mich fest, ich denke, es war 1300 Gleichungen oder sowas waren, muss man sich schon vorstellen, dass es da ist.
Über 1300 Gleichungen, mit denen der Computer gefüttert wurde. Und am Schluss ein klares Ja, aber.
Die Halbierung der Arbeitslosigkeit erscheint durchaus realisierbar und zugleich mit Preisstabilität, höherem Wirtschaftswachstum und positiver Zahlungsbilanz vereinbar. Hierzu bedarf es eines umfassenden Bündels von Maßnahmen.
Doch die Liste, die das EAB sodann vorlegte, die hatte es in sich. Deutlich mehr Teilzeitarbeit, deutlich weniger Überstunden, Tarifabschlüsse, die längerfristig hinter dem Produktivitätsfortschritt zurückbleiben, stufenweise Senkung der Sozialversicherungsbeiträge und der direkten Steuern, stattdessen Anhebung der Mehrwertsteuer und in mehreren Stufen auch der Mineralölsteuer. Mehr staatliche Investitionen, auch um den Preis einer vorübergehend höheren Staatsverschuldung. Sogar der genaue Umfang der jeweiligen Maßnahmen sowie die Zeitpunkte ihres Inkrafttretens wurden exakt benannt. Gerd Zika.
Wir haben erstmal die Maßnahmen einzeln untersucht. Welche Vorteile haben die einzelnen Maßnahmen? Welche Nachteile haben die einzelnen Maßnahmen? Und dann war immer das Ziel, die Maßnahmen so zu kombinieren, dass eben die Nachteile ausgeglichen werden und möglichst viel Vorteile haben.
So kam es zur Idee eines Bündels von Maßnahmen, das am besten geeignet wäre, die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu reduzieren. Die Studie wirbelte Staub auf, erinnert sich Mitautor Gerd Zika.
Es ist dann ziemlich schnell aufgegriffen worden, auch von der Presse aufgegriffen worden, so dass wir dann durchaus in aller Munde waren. Wir waren auf vielen Tagungen unterwegs, auf einerseits arbeitgeberseitige Tagungen, andererseits arbeitnehmerseitigen Tagungen. Also es war tatsächlich Furore da und für mich war es etwas Neues, dass man wirklich so gefragt ist und überall auftreten durfte und die Ergebnisse präsentieren durfte.
Doch das vom IAB vorgeschlagene Bündel war offenbar viel zu groß und schwer. Es hätte für viel zu viele, viel zu mächtige Interessengruppen Einschnitte bedeutet, und so blieb es bei der bloßen Idee. Ein Jahrzehnt später jedoch floss manches, was das IAB 1996 vorgeschlagen hatte, indirekt in Gerhard Schröders Agenda 2010 ein. Doch in Nürnberg verzichtete man darauf, Urheberrechte geltend zu machen. Da hatte dann doch die politische Neutralität Vorrang, zu der man als Institut der Bundesagentur für Arbeit verpflichtet ist.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
Ich bin hierher gekommen, um mir mal anzuschauen, wie die industrielle Produktion der Zukunft aussieht. Und wir sehen, dass in Zukunft die Steuerung der Produktion automatisch erfolgt. Die Menschen natürlich aufpassen, dass alles richtig läuft, aber man kann natürlich auch schwere oder auch ermüdende menschliche Arbeit ersetzen, dadurch, dass das Maschinen automatisch machen.
Das Siemens-Werk in Amberg gilt als Vorzeigebeispiel für eine digital vernetzte Fertigung. Angela Merkel, studierte Physikerin, ist bei ihrem Fabrikrundgang angetan, aber sie formuliert vorsichtig. Menschliche Arbeit ersetzen? Das hat sie so nicht gesagt. Sie sprach bewusst nur von schwerer oder ermüdender Arbeit. Roboter und andere Maschinen sollen dem Menschen die Tätigkeiten abnehmen, die er als Belastung empfindet. Die öffentliche Debatte aber kreist unter dem Schlagwort Industrie 4.0 längst um die Frage, wie viel Arbeit den Menschen in Zukunft überhaupt noch übrig bleiben wird. Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht man das Thema nüchtern an, ohne Alarmismus, aber auch ohne die Tendenz zur Verharmlosung.
Wir erleben inzwischen tatsächlich eine Revolution, weil diese Computer inzwischen in Teilbereiche eindringen, wo sich keiner vorstellen konnte, dass die jemals tatsächlich von Maschinen erledigt werden können.
Sagt Britta Mattes, Mitautorin einer groß angelegten IAB-Studie über die Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt. Sie nennt als Beispiel das Autofahren.
dass die Maschine das übernehmen kann, das konnten wir uns nicht vorstellen. Aber inzwischen ist die Technologie, vor allem die Sensortechnik, die Vernetzung und so weiter, sind die Voraussetzungen geschaffen, um genau auch solche Tätigkeiten von Maschinen erledigen zu lassen. Und das ist die neue Qualität.
Eine 2013 in den USA erstellte Studie der Autoren Fry und Osborne kam zu dem Ergebnis, dass 47% aller Beschäftigten in Berufen arbeiten, die eine hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit aufweisen und binnen der kommenden 10 bis 20 Jahre durch Maschinen ersetzt werden können. Jeder zweite arbeitslos. In der Fachwelt löste diese Schlussfolgerung Kopfschütteln aus. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim prüfte im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums nach, ob der Tenor der Studie auf Deutschland übertragbar sei. Nein, so das Ergebnis.
Die Originalstudie beschreibt lediglich das Automatisierungsrisiko, nicht die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatzverlustes. So fließt nicht ein, ob es sich betrieblich überhaupt rechnet, Arbeit durch neue Maschinen zu ersetzen. Es werden auch weder Anpassungsprozesse bei Tätigkeiten und Berufsbildern noch neue Beschäftigungsmöglichkeiten berücksichtigt.
So sieht man es auch beim IAB in Nürnberg. Soziologin Britta Mattes hält schon das Studiendesign für problematisch. Die Amerikaner hatten einer Gruppe von Experten aus dem Silicon Valley eine Liste von Berufen vorgelegt und sie gefragt, welche davon in absehbarer Zukunft durch Maschinen ersetzt werden könnten.
Dadurch, dass Fry Osborne Experten befragt haben, die aktuell an bestimmten Technologien unmittelbar forschen, überschätzen sie, auch in den 60er Jahren oder eigentlich in den 30er Jahren, hat man immer die Möglichkeiten der Technologien überschätzt, wenn man Technologieexperten befragt. Das ist ganz normal.
Zu spekulieren, was Maschinen in 20 oder 30 Jahren können, darauf wollten sich die Arbeitsmarktforscher in Nürnberg lieber gar nicht erst einlassen.
Deswegen haben wir gesagt, wir schauen uns an, ob eine Tätigkeit, die in einem Beruf als Kerntätigkeit ausgeübt werden muss, durch Maschinen heute schon selbstständig autonom ersetzt werden können.
Die berufskundliche Expertendatenbank der Bundesagentur für Arbeit, berufe.net, erfasst Tätigkeitsprofile und Anforderungen für 3.900 Berufe in Deutschland. Anhand dieser Datenbank ermittelten die IAB-Wissenschaftler, wie hoch jeweils der Anteil an eher mechanischen, sich wiederholenden Routinetätigkeiten ist. Und diesen Anteil nahmen sie zum Maß für die Ersetzbarkeit eines Berufs. Das Ergebnis ist, in stark vereinfachter Form für jedermann abrufbar, auf der Internetseite Jobfuturomat, die im Herbst 2016 im Rahmen der ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit freigeschaltet wurde.
Kann ein Roboter meinen Job machen? Finden Sie heraus, welche Tätigkeiten eines Berufs heute schon eine Maschine erledigen kann und welche nur ein Mensch.
Gibt man beispielsweise im Jobfuturomat den Beruf Journalist ein, so erfährt man, von den 4 verschiedenen Kerntätigkeiten, die in diesem Beruf verlangt werden, kann keine von Maschinen übernommen werden.
Grad der Automatisierbarkeit 0%.
Ein Befund, der sicherlich nicht für alle Zukunft in Stein gemeißelt ist. Am anderen Ende des Spektrums der Beruf Bäcker. Er besteht laut Jobfuturomat aus 5 Kerntätigkeiten, von denen alle 5 heute schon von Maschinen übernommen werden können.
Grad der Automatisierbarkeit 100%.
Wer einmal eine große Brot- und Backwarenfabrik von innen gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. Dennoch wird es auch in Zukunft noch Bäcker geben. Davon zeigen sich zumindest die Handwerkskammern überzeugt. Von den Folgen der Digitalisierung am stärksten bedroht sind Menschen, die keine Ausbildung oder nur einfache Kenntnisse und Fertigkeiten haben, die Un- oder Angelernten. Vor allem im produzierenden Gewerbe, also der Teilefertigung, der Montage oder im Lager. Britta Mattes.
Die Vorstellung könnte schon sein, dass in diesen Betrieben, die voller Roboter steht, es quasi nur noch Handlanger der Maschinen gibt, die dann Fehler beseitigen oder eben, wenn jetzt mal ein bestimmtes Werkstück kaputt gegangen ist, das auswechseln.
Am wenigsten gefährdet sind die Jobs der gut ausgebildeten Experten und Spezialisten. Sie erbringen Dienstleistungen, wie sie am wenigsten durch Maschinen übernommen werden können. Doch selbst Akademiker wie Ingenieure oder Rechtsanwälte sollten sich nichts vormachen. Einen zunehmenden Teil ihrer Arbeit werden ihnen künftig Rechner abnehmen. Denn aus Computern sind bereits heute lernende Maschinen geworden. Technik allerdings ist teuer. In der Entwicklung, der Anschaffung und der Wartung. Gerade für ganz einfache, gering entlohnte Tätigkeiten rechnet sich die Automatisierung oft nicht. Der Lagerist, der Gebäudereiniger, die Hilfskraft in Hotel oder Gaststätte, der Paketbote und der Pizzakurier, sie wären rein technisch gesehen vielleicht ersetzbar, aber wohl nur zu einem wirtschaftlich kaum vertretbaren Aufwand. Damit könnte es zu erklären sein, dass zumindest in den USA in den letzten 2 Jahrzehnten die Zahl der Jobs im unteren Qualifikationsbereich gestiegen ist, ebenso wie im ganz hochqualifizierten Arbeitsmarktsegment. In der Mitte hingegen, bei Arbeitern und Angestellten mit Ausbildung und Fachwissen, die aber häufig Routineaufgaben zu erledigen haben, ging die Beschäftigung zurück. Und auch die Löhne im mittleren Bereich entwickelten sich unterdurchschnittlich.
Für Deutschland kann man das im Moment noch nicht so gut sehen,
sagt Britta Mattes mit Blick auf die robuste Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes.
Aber es gibt erste Hinweise darauf, dass auch in Deutschland es zu so einer kleinen Polarisierung gekommen ist, dass also im unteren Bereich der Qualifikationsskala die Beschäftigung stärker angestiegen ist als im mittleren Segment. Also auch Mittelqualifizierte zunehmend durch Digitalisierung gefährdet sind.
Britta Mattes betont ausdrücklich, dass es hier nur ums technisch Mögliche geht. Längst nicht jedes Automatisierungspotenzial wird auch tatsächlich realisiert. Aus Kostenabwägungen, aber auch weil rechtliche Hürden im Weg stehen. Und nicht zuletzt nehmen Firmenchefs und Manager Rücksicht auf ethische und gesellschaftliche Normen.
Es gibt viele Pflegeheime, die explizit in ihre ethischen Prinzipien geschrieben haben, wir werden sie nicht von Pflegerobotern pflegen lassen. Theoretisch könnten wir diesen Arbeitsplatz abschaffen und hier einen Automat hinstellen, aber warum sollten wir das tun?
In Japan wird das vielleicht anders gesehen und in den USA gilt jede technische Neuerung ohnehin gleich als gesellschaftlicher Fortschritt. Deutschland mit seiner sozialen Marktwirtschaft geht hier bedächtiger zu Werke, so sieht es die Soziologin.
Die Facharbeiterschaft in Deutschland ist relativ gut organisiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es in Deutschland auch so eine, ich würde es noch nicht mal nur auf die Gewerkschaften beziehen, aber auch so eine Unternehmenskultur gibt, die sagt, wir führen Technologien dann ein, wenn wir damit nicht zu viele Arbeitskräfte verlieren.
Die Berufe werden nicht verschwinden, sondern die Berufe werden sich ändern. Und das hat in der Vergangenheit auch immer so stattgefunden. Die Inhalte, die Tätigkeiten haben sich verändert, die Berufe sind aber geblieben.
Sagt der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Joachim Möller. Gilt das auch für den Beruf des Arbeitsmarktforschers? Der Jobfuturomat gibt Auskunft unter der Rubrik Marktforscher. Die Zahl der Beschäftigten in diesem Beruf hat sich seit 2012 um 18% erhöht, weit stärker als die aller Beschäftigten. 5 Kerntätigkeiten ordnet der Jobfuturomat dem Marktforscher zu.
Marktforschung, empirische Forschung, Recherche und Informationsbeschaffung, Datenanalyse, Statistik.
Keine davon könnten Maschinen übernehmen, heißt es sodann.
Grad der Automatisierbarkeit sehr niedrig, 0%.
In unserer Sendung IQ Wissenschaft und Forschung hörten Sie Arbeit und Technik, Mensch und Markt, 5 Jahrzehnte Arbeitsmarktforschung. Autor war Klaus Boffo, die Redaktion hatte Frank Müller.